36. Kapitel. Il male maggiore. Das größere Übel. Wir eilten auf den Flur hinaus. Uns entgegen kamen der zuvor überwältigte Torwaler Jurgo und ein Schwarzpelz. Doch keiner von beiden zeigte auch nur den Anschein eines Angriffswillens. Ihre Gesichter waren von Panik verzerrt, die Augen weit aufgerissen, als hätten sie soeben einen Blick in die Niederhöllen selbst geworfen. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass unsere bisherige Feindschaft für sie ebenso bedeutungslos geworden war wie für uns. Etwas weitaus Schrecklicheres näherte sich. Jurgo berichtete hastig, dass der Weg in Richtung von Balthusius Gefängnis bereits unpassierbar sei. Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, da bestätigte sich seine Warnung auf grausige Weise. Schwarze Tentakel wandten sich träge, aber unaufhaltsam die Mauer des Turmes entlang. Wie lebendige Schatten krochen sie durch den Gang, tastend, suchend und mit einer Geduld, die schrecklicher war als jede Raserei. Ein kurzes, hektisches Gespräch mit dem Torwaler offenbarte uns die Lage. Der einzige mögliche Ausweg war der Förderkorb. Doch dieser befand sich bereits hinter dem herannahenden Wesen. Alle anderen Öffnungen in der Felsnadel führten, wie Jurgo uns versicherte, unmittelbar in den sicheren Tod. Faruk trat vor und teilte uns einen Plan mit. Seine Worte waren ruhig, beinahe gelassen, doch die Risiken, die er dabei für sich selbst auf sich nahm, waren beträchtlich. Wir widersprachen ihm sofort, allen voran Kiranos, dessen Stimme von entschlossenem Zorn erfüllt war. Doch der Aranier ließ sich nicht beirren. Er nahm sein Seil zur Hand und begann leise, unverständlich Worte zu murmeln. Da dämmerte es mir. Das Seil. Er vermochte es wohl mit der Hilfe seines Gottes zu segnen, so dass es den Ausgeburten der siebten Sphäre ein Dorn im Auge war. Plötzlich sah ich mich wieder zurückversetzt in den verzweifelten Kampf bei Sichelbruch, als wir dem Ulchuchu gegenübergestanden hatten. Auch damals hatte ein Strick, wohl beseelt von göttlicher Kraft, die tentakelartigen Auswüchse des Dämons zurückschrecken lassen. Wie oft hatte ich mich seither gefragt, welche Art von Magie jenem einfachen Seil innegewohnt hatte. Nun wusste ich es. Zwar hatte ich mir einst vorgenommen, meinen Freund darauf anzusprechen, doch kam es nie dazu. Das Thema versank im Strom unserer Abenteuer, und ich griff es nie wieder auf. Rückblickend mag auch darin eine jener verschmitzten Fügungen des Herrn der Schatten gelegen haben, der die Geheimnisse seiner Dienenden wohl zu hüten weiß. Nun, da ich Faruk mit geschlossenen Augen beten und den Strick mit ruhiger Hand halten sah, machte mein Herz einen Sprung. Hoffnung. Hoffnung keimte auf. Eine Hoffnung, so klein und zerbrechlich wie eine Kerze in den weiten Arkaden der Akademie der Geistreisen zu Belhanka. Doch wer, wenn nicht der Grazioso des Listenreichen, konnte uns in dieser Stunde noch retten? Mit knappen Worten war unser Vorgehen geplant. Faruk würde den Dämon in den nächsten Raum locken. Anschließend wollte er die Außenseite des Turmes entlang klettern, so wie er es bereits zuvor getan hatte. Während der Darei abgelenkt wäre, sollten wir den Gang passieren. Denn genau das war unser Gegner. Ein Darei. Ein eingehörnter Darei, den man den unförmigen, vielformbaren nennt. Der Raum, den wir für diese Ablenkung wählten, hielt jedoch eine weitere, zutiefst verstörende Überraschung bereit. Es war jener Ort, aus dem wir zuvor die Stimmen der Tiere gehört hatten. Sie waren allesamt in Käfigen gefangen. Ihr Gebrüll und Jaulen schwoll nun zu einem ohrenbetäubenden Lärm an. Es waren abscheuliche Chimären, misslungene Experimente der Hexe. Kleine, schweineähnliche Wesen mit drei Augen. Zwei Beinen, von denen eines das einer Ente oder Gans war, während aus ihren Rücken Eulenflügel sprossen, grunzten panisch in ihren Käfigen. Füchse mit toten, glanzlosen Augen wandten sich unter der Last schwarzer Tentakel, die aus ihrem Fell wucherten. Ein schrecklicher Anblick. Eine dritte Art besaß eine beinahe tragische Eleganz. Ein Hirsch mit dem Kopf eines Wolfes, dessen Schwanz durch lange rote Federn ersetzt worden war, die bis zum Boden reichten, während seine kräftigen Vorderläufe die eines Adlers waren. Von Schmerzen geplagt und voller Leid in ihren Rufen warfen sich diese Kreaturen immer wieder gegen die Gitter ihrer Käfige, als suchten sie verzweifelt nach einem Ausweg aus der Qual ihres eigenen, widernatürlich geformten Körpers, als verstünden sie selbst nicht, zu welchem grausamen Spott der Natur sie geformt worden waren. Zwei Walpo-Dinger befanden sich ebenfalls in diesem Raum, welche wir bereits vor dem Turm der Serra von Atal getroffen hatten. Besonders der Anblick der verstümmelten Füchse ließ Faruk sichtbar erschauern. So grausam es klingen mochte, doch vielleicht war dies der geeignete Ort für unsere Ablenkung. Das Geschrei der Tiere würde den Dämon zusätzlich reizen. Und möglicherweise würden diese armen Kreaturen durch sein Erscheinen eine rasche Erlösung finden. Viel Zeit für Mitgefühl blieb uns nicht, denn der Darei kam näher. Wir zogen uns zurück, während Faruk sich auf seine gefährliche Unternehmung vorbereitete. Bevor er ging, übergab er mir das gesegnete Seil. Im Notfall, so erklärte er, sollte ich es gegen den Dämon einsetzen. Dann begann er, Lärm zu machen. Er warf Steine, rief Beleidigungen und verspottete das Ungeheuer mit lauter Stimme. Tatsächlich zeigte dies Wirkung. Langsam wogte der Darei in den Raum hinein. Mit einem grauenhaften Krachen riss sein schwarzer Leib die Tür aus der Wand und verschlang sie gleichsam in seinem zuckenden Körper. Nun war der Augenblick gekommen. Faruk, sich selbst und seinem Gott überlassend, stürmten wir durch den Gang. Das Kreischen der Tiere und das Splittern der Käfige waren kaum zu ertragen. Metallstäbe wurden zermahlen, Knochen brachen. Dieser Lärm brannte sich in mein Gedächtnis. Ich werde diesen Schrecken niemals vergessen können. Kiranos und Isgir bildeten tapfer die Nachhut. Ich belegte den Torwaler ein weiteres Mal mit einem Acceleratus, um seine Geschwindigkeit zu steigern. Doch der Zauber gelang mir nur mit Mühe. Meine Kräfte waren beinahe erschöpft. Jurgo und der Schwarzpelz waren bereits vorausgeeilt und hatten sich an der Hebemechanik zu schaffen gemacht. Das Rattern der schweren Vorrichtung hallte durch den Gang. Buras folgte ihnen, so schnell es seine Fesseln zuließen, während Trogerik ebenfalls voranstürmte. Ich rief Isgir und Kiranos zu, dass der Weg frei sei. Der Zwerg hatte den Darai offenbar unter lautem Brüllen angegriffen, während Isgir versuchte, ihn davon abzuhalten. Zu meiner großen Erleichterung zogen sich beide schließlich zurück und erreichten mich.
Aus dem Diarium des Kiranos, Sohn des Melairush, Feinmechanikus aus Murolosh in den Ambosbergen. Ein Stück den Gang hinunter trafen wir auf Romaldo, der mit Farouks Seil in der Hand auf uns wartete. Das Seil hatte der Aranier ihm vor seiner gewagten Unternehmung mit ominösen Worten in die Hand gedrückt, denen zufolge es einen Schutz vor dem Dämon böte. Wir erinnerten uns nur zu gut an die seltsame Scheu, die vormals der Ulruhu vor Farouks Seil gehabt hatte, und wussten dies nach dem jüngsten Geständnis des Araniers auch zu deuten. Zu dritt setzten wir unseren Weg fort und kamen bald zu der Tür zum Lagerraum, hinter der wir Jurgo zuvor eingesperrt hatten und in der dieser nun mit seinen beiden Kumpanen verzweifelt versuchte, den Kran in Betrieb zu nehmen. Trogerik sah ihnen bei ihren Bemühungen zu, den schussbereiten Bogen in der Hand und ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Der Torwaler hatte gerade den Korb vollends heraufgezogen, und Buras beschäftigte sich mit der Bremse, machte diese wohl zur Abfahrt bereit. Dann stiegen alle drei in den Korb. Bevor sie aber die lange Abfahrt antraten, sah der Zwerg mir noch einmal in die Augen und appellierte an meine Gnade.
Unser Leben liegt in deiner Hand.
Klana Rodosho, antwortete ich ihm mit kalter Stimme, und er ahnte wohl, dass diese Antwort sein Schicksal besiegelte, doch würde nicht ich sein Richter sein. Und während Jurgo mit einem kräftigen Tritt den Korb vom Boden abstieß und somit die Flucht den Turm hinab begann, erbat ich mir von Romualdo das gesegnete Seil und von Trogerik einen Pfeil. Ich band das Seil um dessen Schaft und rammte die Spitze dann in die Reste einer vom Dämon zermalmten Fackelhalterung, so dass es eine Barriere diagonal durch den Gang bildete. Angrosch und Fekol würden entscheiden, wohin das Höllenwesen, welches gerade um die Krümmung des Gangs herum wieder in unser Sichtfeld kam, sich wenden würde. Wir zogen uns ein Stück von der Tür zurück, ich blieb aber bald wieder stehen, um den Ausgang des Gottesurteils zu sehen. Die Tentakel erreichten schon wenige Augenblicke später das Seil, und tatsächlich zuckten sie davor zurück. Der Dämon schien kurz zu zögern, dann wälzte er sich in den Lagerraum hinein, woraus alsbald das Splittern von Holz erklang, und bald darauf drangen gedämpfte, von Panik erfüllte Schreie an mein Ohr, die sich rasch entfernten und dann plötzlich erstarben. Auch ich selber schrie, so laut ich konnte, dass der Weg durch den Gang frei sei, denn ich hoffte, dass Varouk den Abzug des Dämons bemerkt und diesem vorsichtig gefolgt war. Bange Sekunden verstrichen, bis wir schließlich eine Antwort hörten, von weiter unten im Turm. Er hatte es wahrhaftig geschafft, zu einem anderen Fenster hinabzuklettern. Grandios! Thank you.
Faruks Rufe, welche durch den Gang zu uns heraufhallten, waren eine Erlösung. Dieser Überlebenskünstler hatte es wahrlich bewerkstelligt, dem Darei durch die Öffnung in der Außenwand zu entkommen. Der Geweihte hatte Unglaubliches geleistet, und das in seinem Zustand. Als wir uns wieder trafen, hielt er zwei uralte, von Staub bedeckte Bücher in seinen Händen. Ihr Anblick ließ mein Herz schneller schlagen. Doch für eine nähere Untersuchung war keine Zeit. Unmittelbar nach einem kurzen Wiedersehen setzten wir unseren Abstieg fort. Eilig befreiten wir den völlig verängstigten Magister Balthusius aus seiner Zelle. Rückblickend erwies es sich als kluge Entscheidung, ihn dort zurückgelassen zu haben. In seinen zitternden Händen hielt er noch immer die schwere Armbrust. Doch sein abgemagerter Körper ließ kaum vermuten, dass er sie im Ernstfall hätte einsetzen können. Er hatte den Dämon erblickt, als dieser den Turm hinaufgekrochen kam, war aber zum Glück versteckt und somit unbemerkt geblieben. Der schreckensbleiche Magister folgte uns mit schwachen Bewegungen. Als wir den Folterkeller erreichten, bot sich uns ein Bild vollständiger Verwüstung. Die Geräte lagen zerborsten über den Boden verteilt. Das hölzerne Podest war vollständig zerstört worden. Wir mussten uns vorsichtig die 3-Schritt-Höhenunterschied hinablassen. Offenbar hatte der Darei denselben Weg genommen, den auch wir zuvor benutzt hatten. So war es wenig verwunderlich, dass die Seile, die wir in dem runden Schacht der ehemaligen Hebemechanik des Bergwerkes zurückgelassen hatten, nicht mehr existierten. Auch sie waren dem immerwährenden Hunger des alles verzehrenden Darei zum Opfer gefallen. Für einen kurzen Moment lauschten wir in die bedrückende Stille hinter uns, was vor allem den entkräfteten Maestro Balthusius aufatmen ließ. Zu meinem Bedauern hatte ich nun auch wieder Zeit, den ekelerregenden Gestank wahrzunehmen, welcher von Faruk und Kiranos ausging. Widerwärtig. Pfui. Na nun denn. Mühsam nutzten wir unsere verbliebenen Seile, um unser Gepäck den Schacht hinunterzulassen, und mit immer ruhiger werdendem Atem und stetig weniger zitternden Gliedern selbst die gut 20 Schritt hinabzuklettern. Für mich war der Abstieg eine Plage, eine unendliche Plackerei, eine wahre Qual. Trogerik war bereits im Begriff, wieder zu mir hinaufzuklettern, als er bemerkte, wie schwer mir das Ganze fiel. Doch schließlich gelang es mir aus eigener Kraft. Kaum hatte ich die rettende Zwischenebene erreicht, in der die flache Transportrinne den Weg zum Ausgang wies, musste ich mit Überraschung feststellen, dass Kiranos den Schacht weiter hinabgeklettert war. Iskir folgte ihm unbeirrt und raunte uns ein »Bleibt hier« zu, bevor auch er in der Dunkelheit verschwand.